Herzlichen Dank auch für diesen super ausgewählten Ausschnitt jetzt hier, weil da sich sehr viel schon drin verdichtet, was ja in Ihrer Graphic Novel oder in Ihrem Comic besser gesagt vorkommt. Es geht um die Themen, ja, deutsche Filmindustrie in der Nazizeit. Es geht um bestimmte Namen, die hier auch schon gefallen sind. Gerhard Menzel, Heinz Hoffmann. Es geht um bestimmte Filme auch. Und es geht natürlich auch immer um dieses Thema, ja, wie passt man oder wie geht man mit diesen veränderten politischen Verhältnissen auch um? Wie stellt man sich dazu? Geht man fort? Bleibt man in der sogenannten inneren Immigration oder geht man ins Exil? Also ganz viele Geschichten sind hier schon angedeutet worden. Ich würde gerne mal mit einem Thema anfangen, nämlich mit der Filmwirtschaft. Ich habe schon eben im Vorfeld gesagt, ich muss zugeben, ich habe mir da so richtig nie drüber Gedanken gemacht, wie das war 1944, wenn nur Filme gedreht wurden. Wir wissen ja alle, dass der Krieg dann 1945 zu Ende war im Mai, aber das wusste man ja damals nicht. Was waren denn das eigentlich für Filme, die dann noch aufs Gleis gesetzt wurden?
Also zu dem Zeitpunkt, in der dieser Film entstand, nicht mehr so viele. Es gab aber so ein paar Filme, die dann nach dem Krieg auch tatsächlich gezeigt wurden. Das sind sogenannte Überläufer. Zum Beispiel ein ganz berühmter Film, der heißt Unter den Brücken. Der spielt einfach auf so einem Flussschiffer mit zwei kauzigen Flussschiffern, die ein junges Mädchen aufnehmen und dann so eine kleine Ménage à trois bilden. Und das sind alles so ganz friedliche, harmlose Filmchen, die eigentlich überhaupt nichts von diesen Kriegsumständen zeigen. Genau, und davor, also vor dieser Zeit, gab es eben diese Überwältigungsfilme, so Monumentalfilme à la Kolberg, der ist ja auch hier schon erwähnt worden, in denen es eigentlich so um heldenhafte Kriegsschlachten, Soldaten geht, die sich gegen eine Übermacht verteidigen und am Ende siegreich bleiben. Aber angesichts der weiterführenden Bombardierungen konnte man damit nicht mehr wirklich punkten. Also sprich, es hat einfach niemand mehr dran geglaubt. Und dann gab es eben diesen kompletten Umschwenk. Dann hat man Filme konzipiert, die eher auf den Durchhaltewillen der Bevölkerung ausliefen. Und dieser Film, Das Leben geht weiter, ist besonders perfid. Der spielt in einem kleinen Mietshaus mit 6 Parteien mitten in Berlin, 1944. Und bildet so eine Art kleine Lindenstraße ab mit verschiedenen Parteien. Da gibt es den kauzigen Professor ganz unten, dann gibt es das Ehepaar, wo der Mann irgendwie als Ingenieur arbeitet und noch die Wunderwaffe entwickelt und so weiter. Ja, und das war eben so ein kompletter Kurswechsel. Und für diesen Film wurde eben alles aufgeboten, was bei drei nicht auf dem Baum war. Also es war kein Limit, was Geld anging oder eben auch teilweise Menschen, die dann irgendwo dort arbeiten durften, die vielleicht normalerweise nicht arbeiten durften. Es war alles egal, Hauptsache es kam dieser Film dabei raus. Ja, das ist dann nicht mehr passiert.
Das waren ja über 1000 Komparsen, die dann irgendwo für diese Massenszene da, die wir eben gesehen haben, also da wurde dann praktisch in den Uferstudios der Stettiner Bahnhof nachgebaut, nachgestellt und dafür wurden auch, ich weiß nicht, ob es für diesen Film auch war, aber für einen Film, Leni Riefenstahl, hat auch KZ-Insassen praktisch für ihre Filme als Statisten benutzt. War das hier auch so?
Ja, wobei es jetzt, glaube ich, nicht 1000 waren. Ich glaube, es war so ein bisschen übertrieben, genauso wie es bei Kolberg nicht irgendwie fünfstellige Ziffern waren, die da von der Front abberufen wurden. Es wurde alles so ein bisschen übertrieben am Ende, aber also nichtsdestotrotz, es war ein unglaublicher Aufwand an Menschen und Material.
Und eigentlich war ja gar kein Geld mehr dafür vorhanden.
Genau, richtig.
Aber trotzdem, es war ein Prestigeprojekt von dem Herrn Wolfgang Liemeneiner, der hier uns ja auch schon begegnet ist als Chef der UFA und der auch in dieser Graphic Novel, in diesem Comic, Entschuldigung, ich sage immer
beides,
also auch eine zentrale Rolle spielt, weil er eben diese Filmwirtschaft in die Hand nimmt und auch Propagandafilme macht. Und ich habe über ihn gelesen, hat er auch einen wirklich sehr wüsten Film gemacht, der praktisch dieses Euthanasieprogramm der Nazis vorweggenommen hat, glaube ich.
Ja, das war ein Film, der hieß Ich klage an. Da ging es eben wirklich um eine schwerkranke Frau, die den Freitod sucht und der Mann hilft ihr dabei. Und ja, also es soll so als Wegbereiter der Euthanasie gegolten haben.
Also würden Sie sagen, er ist so jemand, der sich ganz in den Dienst dieses Staates gestellt hat, weil er auch überzeugt war? Oder war das auch so eine Haltung, ich will halt als Künstler, als Schauspieler, als Regisseur überleben?
Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die sich alle Künstler stellen mussten. Also stellen Sie sich in den Dienst der Diktatur oder bleiben Sie sich treu und können nicht weiter arbeiten? Und die einen haben halt entschieden, ihnen ist die Arbeit so wichtig, dass sie ihre Moral über Bord werfen und die anderen nicht. Und lieben einer gehörte sicherlich zu den etwas opportunistischeren Menschen.
Ja, wobei dann in dem Comic fällt ja auch dieser Satz, er ist kein Nazi. Ne? Oder
nee, das ist er auch nicht. Also es gab viele Künstler, die auch nicht in der Partei waren, die aber trotzdem für die Nationalsozialisten gearbeitet haben. Aber ja.
Genau, das gibt es viele Graubereiche und Schwarzbereiche. Also das kann man auch schlecht. Also es geht auch gar nicht darum, jetzt irgendwie das bewerten zu wollen. Aber es sind halt auch verschiedene Figuren, die ganz verschiedene Haltungen mitbringen. Mhm. Und die begegnen wir ihnen ja auch in diesem Comic. Und zwar zum Beispiel auch diesen ganzen Kreis der inneren Immigration sozusagen. Und also da sind dann auch bekannte Schauspielernamen dabei, die wir später dann ja nach dem Krieg auch noch ganz oft kennenlernen. Also Heinz Rühmann beispielsweise, ja, oder Viktor Dykova. Wie sehen Sie die in diesem Kontext?
Gut, das sind Mitläufer, Mitspieler, die eben einfach hineingeraten ist. Klingt jetzt zu positiv. Sie haben wahrscheinlich einfach weitergemacht, ohne drüber nachzudenken, wie ihr Erscheinen in diesen Filmen im Nachkriegsdeutschland wirken könnte. Und tatsächlich gab es ja auch überhaupt keine Probleme für die beiden weiterzuarbeiten nach dem Krieg.
Genau, nach dem Krieg, aber innerhalb, also während des Krieges, wir lernen sie dann kennen an so einem Berliner Café. Da kommen wir jetzt mal, glaube ich, zum Protagonisten oder zum Helden ihres Comics, nämlich zu dem Heinz Hoffmann, den wir ja eben auch schon ein paar Mal kennengelernt haben. Um geht es ja zentral um ihn in dieser Geschichte. Und zwar, ja, wenn man ihn sich anschaut von der Physiognomie her, wie sie ihn zeichnen, unschwer zu erkennen, eigentlich Erich Kästner, der Schriftsteller, aber eigentlich auch nicht.
Ja, also Kästner ist natürlich ein Rollenvorbild gewesen und dass ich jetzt auch seine Optik übernommen habe, liegt einfach daran, dass ich mich so mit Kästner beschäftigt habe, dass ich eigentlich immer sein Bild mit dieser Figur verbunden habe. Ansonsten ist es natürlich eine verdichtete Version von Kästners Leben. Es gibt natürlich 1 Million andere Aspekte, die Kästner ins Land gezogen haben. Also er hatte eine Familie in Dresden, seine Mutter und sein Vater lebten da, die er nicht verlassen wollte. Die enge Bindung zur Mutter ist ja bekannt, so unter Kästner-Kennern. Also das ist jetzt eigentlich eine Verdichtung, die ich vorgenommen habe, sonst hätte ich das Buch doppelt so lang machen müssen.
Und Kästner, nur das noch so nebenbei, also Sie haben es ja schon gesagt, Sie haben sich intensiv mit ihm beschäftigt, haben ja auch Comics gemacht, so Pünktchen und Anton, der 35. Mai, dann ein Roman-Comic sozusagen, für den Sie auch ausgezeichnet worden mit dem Max-und-Moritz-Preis für den besten deutschen Kindercomic. Und was haben Sie noch gemacht? Pünktchen und Anton auch noch, das doppelte Lottchen. Also ein richtiger Kästner-Fan sind Sie. Woher kommt die Begeisterung für Kästner?
Das waren einfach die Jugendbücher meiner Mutter und meiner Tante. Mit denen bin ich ziemlich früh in Kontakt gekommen, weil die einfach bei uns auf dem Dachboden rumlagen. Und als Kind liebt man Dachböden und stöbert da herum. Und die habe ich einfach immer wieder gelesen. Das war eine Welt, die heil war, die schwarz-weiße Charaktere hatte. Es gab die Guten und die Bösen. Und das Gute siegt natürlich am Ende. Ja, das war für Kinder einfach wahnsinnig attraktiv.
Absolut. Trotzdem ist dann nochmal was anderes, sich dann den Autor auch vorzunehmen. Was hat Sie denn an Kästner dann fasziniert oder so dran gehalten dann eigentlich an ihm?
Naja, Kästner ist sozusagen mit mir gewachsen, also in meinem Kopf. Früher war so mein Märchenonkel, der so wie so eine Art Ersatzgroßvater war mit seinen Büchern und seinen Geschichten und irgendwann habe ich mich mehr mit ihm beschäftigt, weil ich mal eine Idee hatte, wirklich eine Kästner-Biografie zu machen. Daraus ist dann nichts geworden. Und ja, dann kam irgendwann die Idee auf, zwei Geschichten zu verbinden, die ich interessant fand. Und das war eben die Biografie von Kästner und die Dreharbeiten um den letzten Film des Dritten Reiches.
Das Leben geht weiter.
Genau.
Genau, da haben wir ja jetzt gerade schon reingeschaut in die Dreharbeiten. Genau. Das Leben geht weiter, eben diese Szene an dem Bahnhof. Mhm. Und Sie haben ja auch schon ein bisschen skizziert, worum es geht, dieses Leben in diesem Mietshaus, diese verschiedenen Parteien. Und das ist natürlich auch schwierig gewesen, damals im zerstörten Deutschland, war ja schon durch die Bomben zerstört, da überhaupt noch Flecken zu finden, wo man dann auch drehen kann. Wie haben die das gelöst?
Naja, eben durch gewaltigen Aufwand. Das war ja wirklich absurd. Also das Drehbuch wurde geschrieben, da standen die ganzen Bauten noch, unter anderem der Stettiner Bahnhof. Und im Verlauf der Handlung ist der Bahnhof bombardiert worden und musste dann im Studio nachgebaut werden. Und das hat eben das Studio komplett mit Beschlag belegt. Es konnte nichts anderes mehr nebenher gedreht werden. Und ja, bis zum Untergang war es quasi so die größte Produktion in Babelsberg.
Und hat dann natürlich auch andere Produktionen blockiert quasi, auch das erfahren wir in dieser Geschichte. Und dass natürlich der ganze Tross dann auch letztendlich dann den Schauplatz verlagert. Nicht wahr? Die gehen ja dann in die Lüneburger Heide.
Genau, das war in Babelsberg so, dass es mehrere Produktionsgruppen gab, also immer mit einem Produktionsleiter, der mit seinem Team dann an Außendrehorte gefahren ist. Da gab es eine in Prag, eine in Meierhofen. Das war die, in der Kästner tatsächlich war und Berlin verlassen konnte. Und eben die von Liebeneiner in der Lüneburger Heide. Genau. Und da wurde dann eben das gedreht, was man vermeintlich drehen wollte. Wahrscheinlich war es aber eigentlich eine Art Rettungsaktion, um Filmteams aus Berlin rauszukriegen.
Ja, das wird dann auch beschrieben. Also man hat versucht, die sozusagen die als absolut kriegswichtige Produktion auch darzustellen, wobei das natürlich zweifelhaft ist. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das eigentlich überhaupt noch so funktioniert hat?
Naja, Kästner hat es selber ganz gut formuliert. Ich kriege es natürlich nicht so hin, aber Deutschland hat allen erzählt, dass es den Krieg gewinnt, also konnte es ja nicht zugeben, dass es sich keine Filme mehr leisten konnte. Also wurde gedreht, bis der Arzt kommt.
Oder bis tatsächlich die Alliierten einmarschiert sind.
Exakt, genau.
Also da wurde dann noch bis zum Schluss gedreht.
Richtig, genau. Oder eben so getan, als wenn gedreht wurde, weil keiner weiß, ob eigentlich noch Rohfilm in den Kameras war.
Genau, das ist auch so eine Geschichte mit um auch Erich Kästner, wo an einem Film gedreht wurde. Mhm. Aber nicht dieser hier, das ist ein anderer Film gewesen. Ne?
Richtig, der Film in Meierhofen hieß Das verlorene Gesicht. Und da war, glaube ich, tatsächlich kein Fitzelchen Film mehr vorhanden. Wobei man bei Das Leben geht weiter davon ausgeht, dass es wohl Filmrollen gab, die aber dann verschollen sind.
Sie wurden auf jeden Fall versucht, gut zu verstecken.
Ja, das hat Hans-Christoph Blumenberg in einem ganz wunderbaren Buch beschrieben. Das kann ich jedem empfehlen, das zu lesen. Es geht eben einfach nur um diesen Film und ist ganz wunderbar.
Das verraten wir jetzt nicht, was mit diesen Filmrollen alle passiert, weil das ist ja auch ein Kapitel.
Sehr spannend, ja.
Ja, genau, Ihres Comics, genau. Und also auf jeden Fall, das an sich ist eine unheimlich spannende, diese ganze Filmwirtschaft, die dort, diese ganze Produktion, ist eine spannende Geschichte. Und wir haben jetzt eben auch noch kennengelernt den Gerhard Menzel. Der fiel nur so mal kurz am Rande, aber auch eine wichtige Figur, weil er ja dann dafür sorgt, dass der Hoffmann ins Gefängnis kommt, was wir ja eben gesehen haben. Was ist der Menzel für ein Typ? Vielleicht können Sie den so ein bisschen beschreiben noch.
Naja, also seine Rolle im Leben von Heinz Hoffmann ist komplett erfunden. Ich weiß auch nicht, ob Herr Menzel jetzt wirklich der sinistre Charakter ist, zu dem ich ihn gemacht habe. Er war aber Drehbuchautor sehr erfolgreicher Filme, die eben auch in der NS-Zeit für die Propaganda benutzt wurden. Und einer der ganz frühen Filme hieß Morgenrot und das war ein U-Boot-Film, also einer dieser Wir saufen alle zusammen ab und das Ende ist tragisch Filme. Einer der Kernsätze aus diesem Film war, wir Deutschen verstehen es ja nicht zu leben, aber zu sterben verstehen wir ganz wunderbar. Und das kann man ja so ein bisschen als Fanal für diese ganze Zeit nehmen.
Auch der taucht in Ihrem Comic auf, gleich am Anfang natürlich, die Premiere dieses Films, bei der dann in Berlin auch Goebbels dabei war und Hans Hoffmann auch sozusagen als Gast in den hinteren Reihen das Treiben beobachtet. Zu dem Zeitpunkt erleben wir ihn noch quasi als einen Autor, da hatte er schon Berufsverbot. Mhm. Seine Bücher werden auch verbrannt 1933. Aber er hatte ja die Gelegenheit vorher schon bei einem Auslandsaufenthalt eigentlich zu entscheiden, ich komme nicht mehr zurück nach Deutschland. Er hat aber entschieden, ich fahre wieder heim nach Berlin. Warum macht er das?
Naja, also ich kann auch nur meiner Figur stellvertretend antworten. Er kann sich nicht vorstellen, in einer anderen Sprache zu arbeiten. Und ein Künstler möchte natürlich arbeiten. Und das korrumpiert natürlich ihn als Künstler, dass er in seinem Land bleiben kann. Und dass er dann irgendwann mal gar nicht mehr publizieren darf, hat ihn halt kalt erwischt. Und dann kam er nicht mehr weg.
Und dann gibt es so eine kleine, eigentlich so, da geht er auf Tauchstation. Also was macht er?
Genau, also in meiner Version bleibt er in seiner Wohnung. Kästner hatte eben ebenfalls eine Wohnung mit all seinen Büchern, in der er sich ein bisschen verkrochen hat. Aber im Gegensatz zu meiner Figur hat Kästner durchaus am gesellschaftlichen Leben in Berlin teilgenommen, soweit es das noch gab. Und auch Fühlung mit seinen Kollegen gehalten. Also entweder waren sie in der Reichskulturkammer oder nicht. Und er hat auch gearbeitet unter Pseudonym. Also viele Menschen kannten seine Qualitäten und da die guten Drehbuchautoren das Land verlassen haben, hat man durchaus auf ihn zurückgegriffen. Das kann man wunderbar nachlesen in Sven Hanuscheks Buch über Kästner. Keiner blickt dir hinter das Gesicht. Ebenfalls eine Leseempfehlung von mir. Ja, so war's.
Ich fand es erstaunlich, dass wie gesagt, verlieren wir ihn in Ihrer Erzählung so ein bisschen aus den Augen und seine Freundin Erika Harms tritt in den Vordergrund, die er schon zuvor kennengelernt hat. Sie war Assistentin praktisch noch bei der Zeitung, wo er gearbeitet hat. Und dann hat er sie mitgenommen eben und die beiden beginnen dann auch so ein kurzes Verhältnis miteinander. Und dann gibt es einen Bruch halt. Also da hat er auch noch ein anderes Verhältnis gehabt. Also das ist irgendwie auch so ein Lebemann damals noch gewesen, kann man sagen. Jo. Frauenheld.
Jo.
Okay. Und dann, wie gesagt, muss er als verfemter Autor sich zurückziehen und dann erleben wir eigentlich nur die Erika Harms. Warum haben Sie sich für diese Konstruktion entschieden? Also weil er ja dann wirklich jahrelang gar nicht mehr auftaucht.
Ich fand es einfach interessant, wie die beiden miteinander umgehen im Laufe der Zeit. Also erst protegiert er sie, dann protegiert sie ihn. Es dreht sich halt ein paar Mal um. Ich sehe eben beide oder sie eigentlich fast als den stärkeren Charakter in dem Paar. Und natürlich ist auch das ein bisschen dem tatsächlichen Leben entnommen, dem Leben von Erich Kästner und seiner Lebensgefährtin Luise-Lotte Enderle, die in vielen Briefen und Selbstzeugnissen so ein bisschen Einblick gegeben haben in ihr Miteinander. Und das hat mich sehr inspiriert.
Und er taucht ja dann wieder auf, weil ja irgendwann schon die Situation für ihn ist, dass er hat, also in ihrer Darstellung lebt er ja von seinen Auslandstantiemen und aber dann eines Tages wird er dann halt ausgebombt und hat nichts mehr und kommt dann sozusagen wieder zu seiner früheren Freundin zurück und knüpft da an. Auch da habe ich mich so ein bisschen gewundert, dass sie ihn auch wieder reinlässt sofort.
Naja, sie war halt irgendwann mal furchtbar verknallt in ihn und ich weiß nicht, wie viel Erfahrung sie mit Ex-Freunden haben, in die sie mal furchtbar verknallt waren. Also so ganz vor der Tür weisen ist halt schwierig.
Sie haben sich ja entschieden, auch diesen Comic in Schwarz-Weiß zu zeichnen. Mhm. War das sicher eine bewusste Entscheidung? Warum?
Ehrlich gesagt ist das so meine Lieblingsoptik. Also Farbe benutze ich wirklich tatsächlich nur für kommerzielle Aufträge und für Kinderbücher. Da macht es Sinn. für meine eigene Bildsprache macht das nicht so viel Sinn. Also die ist eher dominiert von Licht- und Schatteneffekten und das lässt sich mit Schwarz-Weiß am besten ausdrücken.
Und jetzt haben Sie ja, das konnte man ja eben schon sehr schön sehen, wirklich auch immer so richtige Kamerafahrten. Sie zoomen daran und wieder weg und legen sehr viel Wert auf die Details. Gerade auch so bei so historischen Szenen, sage ich jetzt mal, dieser Riesenaufmarsch, hatten Sie dann irgendwelche Vorlagen? Also ich meine, das ist ja jetzt nicht irgendwie fantasiert, dass die Bomben so aussahen, wie sie aussahen beispielsweise.
Das nicht. Es gab relativ gute Beschreibungen in den Büchern von Hanuschek und von Blumenberg. Da musste ich natürlich ein bisschen substituieren. Also es gab natürlich keine Standfotos von den Filmarbeiten, aber mit Vorstellung und einem Besuch in Babelsberg und diversen Setfotos von anderen Filmen konnte ich dann sowas zusammenmischen.
Also das heißt auch, Sie mussten auch für diesen Comic viel recherchieren?
Ja, also die Bildrecherche ist eigentlich fast ein Drittel der Arbeit, bis man so alles zusammen hat. Das ist ja wirklich bis ins Detail wichtig. Also in einem belletristischen Text kann man schreiben und er stieg in seinen Datsun Baujahr 36 und fuhr die Chaussee runter. Bei mir, ich muss eben so lange suchen, bis ich das Modell gefunden habe. Und das eben für jeden Mist, also die Kamera, die Lautsprecher, das Radio etc.
Das ist Ihnen auch wichtig, selber, sagen wir mal, so detailgetreu wie möglich zu sein. Nicht nur, weil Sie vielleicht dann hinterher darauf angesprochen werden, sondern es ist Ihnen wichtig, auch praktisch dieses richtige Setting auch zu schaffen.
Ja, also sagen wir so, ich versuche erst, die Welt zusammenzubasteln, bevor ich mich in ihr bewege. Also es geht ja auch um Fakten, sowas wie, was kommt im Radio am so und so vielten 5.44? Da muss man halt rausfinden, welcher Sender da überhaupt noch ging und wo gesendet wurde und wenn ja, was. Also diese ganze Hintergrundrecherche, die ist schon wahnsinnig aufwendig, aber es ist mir tatsächlich wichtig. Ich möchte da keine Geschichtsklitterung betreiben und ich fühle mich einfach dann wohler.
Ich kann nicht verstehen. Und wie sind Sie vorgegangen? Also jetzt, weil Sie sagten, das ist ja auch, ich glaube, Sie haben mehrere Jahre ja auch an diesem Comic gearbeitet.
Genau, das sind also bestimmt 8 Jahre gewesen, die aber unterbrochen waren, natürlich von Aufträgen, in denen ich meine Miete verdient habe.
Und für die Recherche gehen Sie dann irgendwie in historische Archive oder wie machen Sie das dann? Was steht da sozusagen am Anfang?
Tatsächlich gar nicht. Also es gibt ja Kollegen, die unglaublich akribisch auch in Archiven recherchieren, aber ich schreibe keine Doktorarbeiten, ich schreibe halt Graphic Novels, deshalb nehme ich das, was ich so finde, ohne jetzt Termine mit Sachverständigen machen zu müssen.
Und Sie haben gesagt, also ein großer Teil nimmt eben sozusagen diese Recherche für die Bilder in Anspruch und dann kommt sozusagen, entsteht der Text. Ja. Wie bauen Sie das zusammen?
Also ich bin da so sehr amerikanisch geprägt. Ich habe eben auch in einem Cartoon-Studio mein Handwerk gelernt, in der viele Gewerke zusammenarbeiteten. Da gab es den Texter, den Vorzeichner, den Reinzeichner, den der die Letraset-Folien geklebt hat, etc. Und so mache ich es im Grunde für mich auch. Also ich beginne damit, die Geschichte grob zu konzipieren. Dann schreibe ich ein Storyboard, das heißt, ich zeichne kleine Seitenaufrisse mit Dialogen und schaue, wie viele Seiten werden es insgesamt, wo setze ich die Schnitte. Also es ist immer ganz wichtig, dass man nach einer Doppelseite einen sinnvollen Schnitt hat, damit man auch umblättern möchte. Dann weiß ich im Grunde schon, wie der Hase läuft. Und die ganze Umsetzung, also das Zeichnen und das Reinzeichnen, das ist dann wirklich mehr Handwerk. Also da höre ich auch ganz viele Hörbücher nebenbei, weil ich nicht mehr nachdenken muss.
Genau. Und Sie zeichnen selbst oder auch mit PC dann oder am Computer, meine ich?
Ich habe dieses Mal das erste Mal auf dem iPad reingezeichnet. Also die Vorzeichnung mache ich weiter analog. Scanne sie dann ein und lege sie so als Ebene. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mit dem iPad arbeitet, aber es gibt verschiedene Ebenen, die man übereinander legen kann. Das ist dann so wie was am Fenster durchpausen. Also man hat die Vorzeichnung unten, dann ein Blatt Papier drüber, auf dem man die feinen, also die richtigen Linien setzt.
Und war Ihnen eigentlich von vornherein klar, dass das doch so ein gewaltiges Werk wird? Also es sind ja jetzt, glaube ich, über 300 Seiten.
Ja, es sind, nee, nicht über, aber es sind 292 Seiten. Das ist so mit mein längstes Buch, ja.
Gibt das dann, birgt das nochmal besondere Schwierigkeiten?
Die Länge, meinen Sie, ohne ja, dass es langweilig wird?
Nee, so meine ich nicht. Also für Sie einfach so, dass man natürlich auch eine gewisse Dramaturgie braucht, natürlich, ne?
Ja, wie gesagt, das kann ich durch das vorherige Storyboard-Zeichnen ganz gut erfahren. Also wo es, sagen wir mal, in der Geschwindigkeit Unterschiede gibt oder wo es nicht fließt. Und dann kann ich auch wieder kürzen oder ergänzen, je nach Möglichkeiten.
Und gab es für Sie so Momente bei der Abfassung des Comics, wo Sie sagten, na jetzt, das passt gar nicht oder das haben Sie wieder rausgeworfen? Also dass man eben natürlich oft mit seinem Stoff auch hadert, ja.
Ja, ja, also am Anfang, ich glaube, ich habe 3 bis 4 Mal angefangen. Also unter meinem Schrank liegen riesige Papierberge, wo ich immer mal wieder so in der Mitte gedacht habe, nee, so geht's nicht und dann wieder angefangen habe. Das führt natürlich auch dazu, dass man dann 8 Jahre an so einem Ding arbeitet.
Sie haben schon gesagt, dazwischen aber gibt es auch immer wieder Brotberuf, den Sie auch machen müssen. Genau. Das heißt, Sie arbeiten auch, also Sie haben, bekommen ganz normale Auftragsarbeiten, sage ich jetzt mal.
Genau, also ich finanziere mich durch, das heißt Corporate Publishing, also Aufträge, die im Grunde so Sachen bewerben. Das können aber auch sehr schöne Sachen sein, wie ein Comic für die Stiftung Hamburger Museen, da ging es um die Revolution 1819, oder auch sowas für Kinder wie ein Comic über die Energie, also für ein Energieunternehmen. Ich habe aber auch schon so komischen Kram gemacht, wie für eine Autofaltdachfirma eine ISO 9000-Norm zu illustrieren, zusammen mit meinem Kollegen Stefan Dinter.
Ah, okay. Wie macht man sowas, um Gottes Willen?
Ja, das ist nicht einfach, ist eine Herausforderung, macht aber dann sehr viel Spaß, wenn man jetzt ein Figurenuniversum erfindet und einen kleinen Superhelden-Comic draus macht.
Ach, super, aus der ISO-Norm, toll. Genau. Und wie war das eigentlich bei Ihnen? Also sind Sie in Anführungsstrichen zufällig wahrscheinlich nicht zum Comiczeichnen gekommen? War das aber von Anfang an irgendwie so eine Leidenschaft bei Ihnen mit dem Comic?
Kann man sagen. Also ohne dass ich wusste, was Comic ist, habe ich eigentlich schon immer Sequenzen gerne gezeichnet. Und das ist eigentlich auch dem Stummfilm geschuldet, den ich konsumiert habe als kleines Kind. Also ich bin ja noch mit 3 Programmen aufgewachsen, aber morgens früh um 10 gab es die sogenannte Matinee im Fernsehen. Da schliefen die Eltern noch und ich bin dann vor den Fernseher geschlichen und habe mir halt Fritz Langs, Der müde Tod und lauter andere wunderbare Stummfilme reingezogen. Und von dieser Bildsprache war ich total fasziniert und das ist eigentlich bis heute meine Bildsprache.
Okay, und ich habe gelesen, Nick Knatterton haben Sie gelesen.
Genau, das ist halt die beschränkte Auswahl, die einem in so einem gutbürgerlichen Haushalt zur Verfügung steht als Comic. Es gibt dann Asterix, es gibt, wenn man Glück hat, ein bisschen Tim und Struppi. Bei uns gab es halt so ein Sammelband mit Nick Knatterton. Aber es gab auch das UNESCO-Magazin mit einem Comic über Mikroben. Also alles, was irgendwie Sprechblasen hatte, habe ich eigentlich geliebt und konsumiert.
Und wenn wir nochmal zu Ihrem Comic zurückkommen möchten, das ist ja eben, wie gesagt, bewegt sich ja auch auf verschiedenen Zeitebenen. Sie steigen ja ein in der Nachkriegszeit eigentlich.
Genau, es gibt eine Rahmenhandlung.
Mhm. Wollen Sie ein bisschen was dazu sagen?
Das ist so ein bisschen wie ein Witz erklären.
Okay, dann lassen wir es. Aber warum war es Ihnen wichtig, diese vielleicht so von der Dramaturgie her, warum war es Ihnen wichtig, so eine Rahmenhandlung zu legen?
Ich wollte das irgendwo ankommen lassen, das ganze Projekt. Mhm. Und eben in einer Zeit, in der alles wieder vergessen ist.
Mhm. Ja. Und jetzt leben wir in der Zeit, wir haben es ja eben schon gehört, wo diese Fragen auch wieder wichtig werden, wie man sich als Künstlerin verhält. Und dieses Thema jetzt nochmal, wenn ich es aufgreifen darf, innere Emigration oder gehe ich ins Exil, da wurde ja auch sozusagen nach dem Krieg auch, gab es da große ja, Kontroversen zwischen diesen einzelnen Fraktionen sozusagen. Mhm. Stichwort Thomas Mann. Und also da kam man irgendwie auf, weil man hatte den Menschen, die dann gesagt haben, ich gehe in die innere Migration, so ein bisschen vorgeworfen, ja, einerseits Opportunisten zu sein, andererseits eine Art geistige Opposition zu betreiben. Mhm. Als Sie sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben, wie sind Sie da rangegangen? Also haben Sie schon auch in diesem Bewusstsein, ich nehme da keine Partei, oder wie haben Sie sich damit auseinandergesetzt?
Gute Frage. Also ich bin bisschen hineingeworfen worden durch die Biografie von Kästner natürlich, und er war natürlich auch der Opponent, der sich mit Thomas Mann gestritten hat, als er einen Aufruf an die exilierten Autoren postuliert hat, dass sie doch bitte zurückkommen mögen, und Thomas Mann eben ostentativ gesagt hat, nein. Sagen wir so, also ich gehöre vielleicht zu der ersten Generation nach der Generation der Kriegskinder, also die sogenannten 68er, die zwar nicht verzeihen, was ihre Eltern gemacht haben, aber versuchen, das zu erklären. Weil die Leerstelle, die die Eltern hinterlassen haben bei uns, also sie haben ja sehr viel über ihren Kriegsalltag erzählt, über die fehlenden Nahrungsmittel, über die Einquartierungen etc., aber eben nicht, was hinter ihrer Stirn vorging, und die Lücke versuchen wir so ein bisschen für uns zu füllen.
Und jetzt muss ich noch mal fragen, wann waren Sie fertig mit dem Comic?
Also ganz fertig im letzten September.
Mhm. Weil wir sind ja inzwischen in einer veränderten Realität angekommen, was man sich auch so ja nicht gedacht hat. Mhm. Und aber das gehört das ganze Spektrum dazu mit diesem zunehmenden Rechtsextremismus, den wir hier in Deutschland erfahren, dass Menschen gemobbt werden, auch KünstlerInnen wegen ihrer Positionen angegriffen werden. Oder nehmen wir jetzt mal, gerade ganz aktuell war ja die ganz verschiedenen CSD-Umzüge, die ja auch dann von rechter Seite angegriffen wurden, von rechtsextremen Gruppen. Wenn man das wieder so sieht, und dabei ist so ein Comic zu schreiben, sind Ihnen da auch irgendwie so Parallelen aufgefallen, oder haben Sie da nochmal neu auch irgendwie nachdenken müssen an bestimmten Stellen?
Also neu nachdenken nicht, weil ich mir dieser Umstände sehr bewusst war, die da stattfinden gerade. Dass es jetzt so extrem wird, hätte ich natürlich nicht voraussehen können, aber das teile ich eben auch mit den ganzen Menschen, die ich in meiner Graphic Novel begleitet habe, die eben genau dasselbe Schicksal hatten und am Ende negativ überrascht wurden. Also man wird sehen, was passiert.
Okay. Gut, dann will ich jetzt mal an der Stelle mal so ein bisschen öffnen und fragen, was denn so oft bei Ihnen noch, welche Fragen bei Ihnen noch vielleicht aufgetaucht sind.
Also wie gesagt, ich kann nicht für Kästner sprechen, ob er jetzt tatsächlich von Gewissensbissen geplagt war. Ich kann nur aus seinen Handlungen vermuten, dass er ab einem gewissen Zeitpunkt vielleicht, weil er einfach nicht wusste, wie lange er noch überleben muss in dieser Welt, nicht mehr so drüber nachgedacht hat. Aber das ist nur eine Vermutung, also eine Interpretation. Und ich habe eben in meine Figur genau diese Vermutung hineingelegt und versucht zu erklären, wie jemand sich verändert. Also die Figur entwickelt sich ja im Laufe der Zeit. Sie hat ja durchaus eine Moral am Anfang, die dann aber kippt und korrumpiert wird. Und ja, dann schwenkt sie halt wieder zurück nach dem Krieg. Wie seine Freundin sagt, die Konjunktur steigt wieder. Und vielleicht war es dann auch sein schlechtes Gewissen, warum er an ganz vielen Protestaktionen teilgenommen hat. Aber auch Interpretation meinerseits.
Mussten Sie interpretieren, weil er da nie
Ich habe mir natürlich die Freiheit genommen. Deshalb erfindet man ja eine Figur, der man zwar einen realen Hintergrund gibt, aber sie eben doch mit verschiedenen Mitteln entfernt von der Ursprungsfigur. Das ist ja künstlerische Freiheit.
Das kann man vielleicht auch noch kurz erklären, auch dass dieser Heinz Hoffmann ja sagt, er bleibt daheim, auch weil er ja eigentlich diese Zeit dokumentieren will.
Genau, das war auch bei Kästner so ein zentrales Wort von ihm, dass er den großen Roman des Dritten Reiches schreiben wollte, den er aber nie geschrieben hat, im Gegensatz zu Heinz Hoffmann.
Ich habe mich gerade gewundert, dass Sie gesagt haben, wer lässt sich korrumpieren? Ich habe es gar nicht so unbedingt so gelesen.
Ja, vielleicht ist es auch die falsche Vokabel. Es ist ein Zusammenkommen von verschiedenen Dingen, die ihn letztendlich mürbe machen. Also die ganzen Verhaftungen, also die Verhaftung natürlich am Ende, das lässt ihn so über die Kante kippen. Aber auch sein Versuch, seine bürgerlichen Rechte zu bewahren, die er ja sehr ernst nimmt. Kästner hat von sich selber mal gesagt, er ist kein wütender Bürger, sondern ein gekränkter Idylliker. Und das habe ich immer so im Hinterkopf gehabt beim Beschreiben der Figur.
Ja, weil nur zur Erklärung, also er geht, wie gesagt, in diesem Comic taucht er dann ab. Und als der dann ausgebombt wird, läuft er bei seiner Freundin wieder auf und kommt dann wieder mit diesem Filmgeschäft dann eben in Berührung und steht ihm ja erst schon durchaus distanziert gegenüber, aber dann schlittert er so langsam herein. Und man kann das auch in gewisser Weise nachvollziehen, weil, wie Sie schon sagten, er ist einfach auch mürbe, irgendwo zermürbt von diesen ganzen jahrelangen Verhältnissen und auch, man muss sich vorstellen, hat ja gar keine Perspektive, dass sich das...
Und er hat eben 11 Jahre nicht arbeiten können, also er hatte 11 Jahre kein Publikum. Und was das mit einem Künstler macht, das, also ich möchte es nicht erleben.
Sicher schwierig. Ja, gibt es sonst noch Fragen?
Totgequatscht.
Zu viel totgequatscht. Ja, die Dame.
Nee, ich lebe in Hamburg.
Ich wollte fragen, ob es jetzt in Hamburg eben auch so eine Materialstadt gibt, wie hier in Stuttgart, hier vor uns und um uns haben. Überall neben. Das ist Wahnsinn hier. Und Sie sagten ja, da bei dem Film wurde zum Schluss alles reingeschmissen, damit irgendwie noch ein Film bei rauskommt.
Was war jetzt Ihre Frage kurz?
Ja, ich sehe schon hier Parallelen, weil nicht nur Luisa Neubauer, nicht nur Greta Thunberg, Corona, auch diese grüne Wende, Transformation ist wirklich mit Ausbeutung verbunden, da wo eben immer ausgebeutet wurde. Von Mercedes, Daimler Truck, von Porsche, all diese
Und Ihre Frage jetzt, ob das in Hamburg auch so ist oder was habe ich jetzt irgendwie verstanden daraus? Ach so. Also ob es einen allgemeinen Abwärtstrend gibt, das ist Ihre Frage. So große gesellschaftspolitische Fragestellung. Ich weiß nicht, ob Sie da jetzt... Aber gute Frage, Hamburg. Sie sind eingefleischte Hamburgerin?
Genau.
Mhm. Also Sie haben dort auch studiert?
Genau.
Mhm. Was hält Sie so an Hamburg?
Nicht nur das Klima, aber das natürlich ganz besonders. Also auch vor dem Hintergrund, dass es sich gerade ein bisschen erwärmt, ist es doch etwas angenehmer, im Norden zu leben. Nein, ich fühle mich da einfach sehr wohl.
Aber Hamburg ist auch so eine Comicstadt, oder? So eine, die Szene ist da relativ groß.
Ja, also Hamburg und Berlin haben sich da immer gegenseitig den Pokal abgejagt. Also mal ist die eine irgendwie federführend, mal die andere. Ich denke mal, es hält sich jetzt so die Waage.
Mhm. Arbeiten Sie eigentlich inzwischen schon an einem neuen Projekt oder sind Sie jetzt hauptsächlich auf Lesetour, um jetzt die letzte Einstellung vorzustellen?
Neues Projekt habe ich noch nicht konkretisiert. Also natürlich sind immer Ideen da, es wäre ja sonst ganz fruchtbar. Aber ich brauche auch ein bisschen Pause erstmal nach diesem Exkurs in die 40er Jahre und will eigentlich dann, wenn ich was mache, möglichst ein Buch machen, das in einer anderen Zeit spielt.
Wobei Sie ja schon so ein bisschen, auch historische Themen sind schon etwas, was Sie reizt. Ne? Also ja. Beispielsweise der Spion Richard Sorge, genau. War so ein Fall, Hamann, der, das sind alles sehr sympathische Figuren, mit denen Sie sich da beschäftigen, diesen Frauenmörder halt. Mhm. Und wie kam das eigentlich zustande?
Junge Männermörder, nicht Frauenmörder. Oh,
Frauen, ah ja, stimmt, Entschuldigung, wir nehmen alles zurück, ja.
Weil einfach die interessantesten Figuren in Geschichten immer die...
Die böse Wächter.
Monstren sind. Okay. Die vielschichtigen Figuren. Das macht mehr Freude zu erzählen.
Mhm. Also demnächst könnte wieder ein historisches Thema bei Ihnen aufploppen?
Könnte sein, aber ob es jetzt irgendwie ganz weit zurückgeht und Richtung Mittelalter oder ob es nur ganz kurz zurückgeht und vielleicht in den 80ern, das habe ich noch nicht entschieden.
Mhm. Aber wenn Sie sagen, woran entscheidet sich das?
Gute Frage. Also manchmal fliegt mich mittendrin so eine Idee oder ein Thema an und dann muss das raus.
Manchmal stolpert man ja auch einfach über tolle Bücher, die Sie heute ja auch alle hier empfohlen haben.
Richtig. Mhm. Ja, Recherchematerial spielt natürlich eine große Rolle. Irgendwie gute Fotos oder gute Bücher, ein guter Film.
Wie sehen Sie eigentlich so diese ganze Entwicklung jetzt auch? Ist ja ein großes Thema, gerade in der Kunst- und Kulturszene. Künstliche Intelligenz wird auch immer mehr auch in der Comic-Szene natürlich kommt zum Einsatz. Mhm. Wie gehen Sie damit um? Ist das überhaupt für Sie ein Thema? Oder sagen Sie, das interessiert mich jetzt erstmal gar nicht?
Doch, natürlich. Das ist wie alle Erfindungen, die irgendwie in die Kunst reingrätschen. Erstmal hat man Angst und dann entdeckt man, dass es vielleicht doch so ist, dass man damit leben kann, weil der erste Hype irgendwann vorbei ist. Tatsächlich bin ich schon ein paar Mal gefragt worden, ob ich nicht Angst hätte, dass mir die KI irgendwann den Broterwerb wegnimmt. Deshalb habe ich das einfach mal KI gefragt, wie denn das ist. Und das Ergebnis war, ja, so in 5 bis 10 Jahren könnte es sein, dass KI eine Graphic Novel in meinem Stil mit meinen Geschichten schreiben kann, aber im Moment noch nicht. Und da ich schon etwas reiferen Alters bin, mache ich mir ehrlich gesagt nicht so große Sorgen, dass mich das irgendwann einholt.
Ärgert Sie das nicht, dass irgendeine KI in Ihrem Namen irgendeine Graphic Novel schreibt?
Kann nur schlechter sein.
Kann nur absolut. Absolut. Der Herr hat noch eine Frage.
Genau, es geht ja im Film, also in dem Buch geht es auch um Film. Deswegen benutze ich mal die Analogie für einen Film. Also Sie machen ja ein Bild alle 12 Sekunden und nicht andersrum. Mhm. Jetzt in diesem Berufsspektrum der Filmschaffenden mal unterwegs bin, also von der Beleuchterin über die Drehbuchautorin bis sonst, gibt es da Jobs bei einem Comic, die Ihnen mehr Spaß machen als andere?
also beim Comic bin ich ja alles in Personalunion. Ne? Also als erstes bin ich Drehbuchautor und das natürlich am liebsten, weil bei mir dann das Kopfkino anspringt und dann ist alles schon da. Und der Rest ist Handwerk, also so wie ein Waschbecken an die Wand dengeln. Also man hat dann eben einfach diese Aufgabe, die Botschaft so rüberzubringen, dass sie optimal ist.
Ich habe noch eine Nachfrage. Wo gibt es einen Comic über die DIN ISO 9000 zu kaufen?
Den gibt es, glaube ich, nicht mehr. Der hieß Ari 9000, glaube ich. Oh Gott, und wann das gemacht wurde, ich weiß es nicht mehr.
Was ist denn diese DIN?
Das ist eine Arbeitsnorm. Da geht es um, wie arbeitet man miteinander, welche Normen gibt es da, welche, ehrlich gesagt, nach dem Comic habe ich mich nicht mehr damit beschäftigt. Und dann war auch Schluss.
Das ist furchtbar trocken, deswegen genau. Würde ich gerne mal unterhaltsam lesen.
Jo. Aber Sie können auch einen Comic über Remote Access sehen auf einer Webseite von einem Programmierladen. Obwohl, nee, das gibt es auch nicht mehr. Hat sich verjährt, Entschuldigung.
Hatten Sie den auch gemacht?
Genau, also ich liebe solche Aufträge, wo mir überhaupt keine bildlichen Vorlagen vorgelegt werden und ich muss irgendwas erfinden. Mein erster Auftrag war für Beek Feinkost eben auch so Arbeitsnormen illustrieren für Mitarbeiter und das hat mich anscheinend sehr geprägt. Und danach hat mir mal ein Kollege scherzhaft in ein Pussy-Album geschrieben, ich sei von einem wie heißt das mit den Atomen? Einem kontaminierten, also so. Atomkontaminierten Geschichtsbuch am Kopf getroffen worden.
Oh je. Oh je. Ist es auch schon mal passiert, dass es Ihnen nichts eingefallen ist? Oder gibt es das nicht?
Bis jetzt noch nicht. Ist hier irgendwo Holz?
Also diese Situation, vor einem leeren Blatt zu stehen und gar nicht voranzukommen?
Mal schneller, mal langsamer. Mhm. So. Also wenn ich die Aufträge jetzt nicht so liebe, weil ich sie eigentlich blöd finde, dann denke ich ans Geld und irgendwann fällt mir was ein.
Gut, beschleunigt. Wie lange bauen Sie eigentlich, um so eine Doppelseite fertigzustellen?
Kommt drauf an. Also wenn Sie jetzt die Geschichte als Teil der Doppelseite nehmen, dann gehe ich zurück zur Eingangsfrage und mal geht es schneller und mal langsamer.
Ah, okay.
Die reine Zeichenarbeit ist ungefähr 2 Tage pro Seite. Also wenn alles steht, wenn ich weiß, was ich zeichnen muss.
Ja, schon Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn, genau. Genau. Ja, noch eine Frage da.
Eine Frage. Ich habe mal gelesen, Sie hätten gerne die Buddenbrooks gemacht. Warum nicht? Und, oder kommt es vielleicht noch?
Naja, es war damals eine rechte Frage. Ich habe das angeboten zu machen, beziehungsweise ich habe auf Auftrag einer Zeitung, der Süddeutschen Zeitung, habe ich einen 6-seitigen Beitrag gezeichnet zur Frankfurter Buchmesse. Da wurde mir so freigestellt, einen Roman, eine deutsche Literaturikone auf 6 Seiten runterbrechen. Und damals, das war 97, das war so als Gag gedacht. Ne? So, guck mal, was wir hier von eurer Hochliteratur halten. Wir beauftragen mal so eine kleine Comic-Schnalle. So. Und das habe ich gemacht und dazu musste ich natürlich dieses Mammutwerk einmal durcharbeiten, und um das runterzubrechen. Das hat mich sehr beschäftigt und ich war sehr fasziniert von diesem Roman. Und danach kam dann irgendwie der Leiter des Buddenbrooks-Hauses auf mich zu und fragte, ob ich nicht eine Vollversion zeichnen wolle. Und es war also nicht meine Idee, hätte ein Auftrag sein können. Aber ich war ganz begeistert und dann scheiterte ich aber eben, wie gesagt, am Fischer Verlag, der die Rechte nicht hergeben wollte. Beziehungsweise der Fischer Verlag gescheitert an den Erbengemeinden von Thomas Mann. So muss man es korrekt sagen.
Und wenn Sie das heutzutage vorschlagen würden?
Jetzt ist es ja kurz davor, gemeinfrei zu werden. Ja. Ich hätte eigentlich schon anfangen können. Aber ehrlich gesagt, so ein Thema wird auch wirklich nicht besser, wenn es so lange liegt. Und bevor ich damit anfange, will ich zumindest wissen, wie ich 10 Jahre lang Geld verdiene damit.
Ja, das stelle ich mir überhaupt schwierig vor. Also nebenbei irgendwie Akquise zu machen für irgendwelche Aufträge. Ich weiß nicht, ob die sonst wahrscheinlich nicht unbedingt jeden Tag bei Ihnen was im Briefkasten liegt, aber eben zur Akquise zu machen, dann einzukalkulieren, wie viel Zeit brauche ich eigentlich dafür, dann bleibt das wieder liegen und dann muss man wieder einsteigen nach einem halben Jahr und weiß gar nicht mehr, wo habe ich denn eigentlich aufgehört. Also ich stelle mir wirklich schwierig vor.
Das wird auch immer schwerer. Also je oller ich werde, desto schwieriger ist das Multitasking. Früher hatte ich so einen Schreibtisch mit 4 Seiten, um den ich immer rumgegangen bin. Auf jeder Seite lag ein Auftrag. Und da ging das ganz schnell. Also da habe ich zum Beispiel Ottifanten gezeichnet oder irgendwie eine Cartoon-Serie für die Bild-Zeitung und also Krams oder Bilder für eine CD-ROM. Weiß jemand noch, was eine CD-ROM ist?
Ja.
Ja, ja, Bild Hamburg, genau. Ja, und das ging ganz wunderbar, aber heute kann ich das nicht mehr. Also ich brauche bestimmt einen Monat oder so von einem Projekt wieder ins nächste reinzurutschen. Ja.
Liegt das an Ihren Ansprüchen oder?
Ja, an der Komplexität der Projekte. Also früher waren das ja Kurzprojekte, so kurze Strecken, maximal 46 Seiten. Jetzt muss man eine Null dranhängen. So. Genau. Ja. Richtig.
Ja, ist das so? Fühlen Sie sich sozusagen unter dem Druck auch, wenn ich jetzt ein neues Projekt anfange, das darf jetzt nicht unter 300 Seiten sein?
Nein, gar nicht. Mhm. Also ich habe mal versucht, ein Kurzformat wieder uraufzuwärmen, weil ich als Zeichnerin natürlich diese ganzen Umstände, unter denen wir arbeiten, ja sehr gut kenne. Und kaum einer der Zeichner kann seine Bücher selber finanzieren. Also es gibt dann viele Stiftungsgelder oder Förderungen. Und so ein kurzes Format würde uns ja erlauben, eben diesen Wechsel zwischen Arbeit und Vergnügen. Es hat aber leider nicht geklappt. Das war eine Serie, die hieß Die Unheimlichen bei Carlsen. Da wurden von mir und lauter deutschen wunderbaren Kollegen klassische Gruselgeschichten interpretiert oder adaptiert und dann in so kleine Büchlein gepackt. Die sollten eben auch maximal 46 bis 72 Seiten lang sein. Hat sich leider überhaupt nicht verkauft und ist inzwischen auch wieder vom Markt verschwunden.
Ja, an dieser Stelle noch Fragen vielleicht? Alles durch, alles gut gequatscht.
Wunderbar.
Aber Sie stehen auf jeden Fall noch zur Verfügung, um natürlich den Comic zu signieren. Sehr gerne.
Oh, Entschuldigung.
Also ich freue mich auf jeden Fall und danke Ihnen ganz herzlich für dieses schöne Gespräch. Ganz herzlichen Dank auch für die tolle Lesung. War super und ganz herzlichen Dank an Sie für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Fragen und für Ihr Interesse. Ja, herzlichen Dank.